Thema für diese drei Tage gehabt. Es steht geschrieben in Johannes 5, 16. Und ich möchte ab Vers 1, Kapitel 5, ab Vers 1 lesen. Danach war ein Fest der Juden, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Es war dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Und ich möchte an diesem Punkt kurz pausieren. 38 Jahre war der Mensch krank. Liebe Geschwister, ich denke mal, dass jeder unter uns irgendjemanden kennt, der krank ist. Sei es ein naher Verwandter, sei es jemand selbst, sei es jemand aus dem Bekanntenkreis, aus dem Dorf, wo man weiß. Und ich denke, ihr könnt alle mit mir übereinstimmen, dass 38 Jahre krank sein, dass es eine sehr lange Zeit ist. Und was das für ein Elend ist, wenn man das mit anschauen muss, wenn es schon so schlimm ist, das mit anzuschauen. Und mein Bruder ist selber viele Jahre krank. Und ich habe die Anfänge der Krankheit miterlebt damals. Es ist ein Elend. Es ist ein Elend. Und du stehst da und bist hilflos und kannst eigentlich nichts machen. Was Krankheit eigentlich bedeutet. Oder vielleicht hatte der eine oder andere eine Mutter, einen Vater, der lange krank war. Ich denke, jeder kennt irgendjemanden. Vielleicht hat man es hautnah erlebt, wenn es ein naher Verwandter war, geht es einem nahe. Aber auch ein Freund, ein Bekannter. Das ist eine lange Zeit. Und wir wollen nicht vergessen, auch wir, die wir jetzt hier sind, wollen nicht vergessen, wenn es uns heute gut geht, wo wir herkommen. Denn vielleicht geht es uns heute gut. Wissen wir, was morgen sein wird? Oder dass wir dann vergessen, wo wir hergekommen sind? Was der Herr für uns schon getan hat? Vielleicht war es keine körperliche Krankheit. Vielleicht war es das Elend an sich, in dem man sich befunden hat. Und ich glaube wirklich, sonst wärt ihr nicht hier, dass jeder ein Zeugnis hat. Jeder ein Zeugnis hat dafür, was Gott für einen schon getan hat. Und auch, wo man eigentlich herkommt. Sei es die Hoffnungslosigkeit, die war in deinem Herzen. Oder Albträume, die dich über Jahrzehnte geplagt haben. Und erst mit deiner Bekehrung sind sie verschwunden. Oder Ängste. Oder Abhängigkeiten. Und wie viel schlimmer ist dann auch noch für den, der selber, das selber mit durchmacht. 38 Jahre ist eine sehr, sehr lange Zeit. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Liebe Geschwister, Jesus, er ist das lebendige Wort. Er ist das Wort, das Fleisch geworden ist. Und durch die Handlung, die Jesus hatte, dass er Barmherzigkeit, dass er Mitgefühl hatte mit diesen Menschen und darüber hinaus auch die Kraft, den gesund zu machen. Andere haben vielleicht auch ein Mitgefühl. Ja, mei, du Armer, und petätscheln ein bisschen. Ja, aber was hilft ihm das? Was hilft ihm das? Nichts. Das mag vielleicht kurzzeitig ein Trost sein, aber der ist von sehr kurzer Dauer, wenn die Krankheit anhält und wenn es dann nicht anders wird. Aber Jesus, so aus diesen Beispielen oder ja aus diesen Begebenheiten, die sich zugetragen haben damals im Wirklichen, sehen wir den Charakter Jesu, wie er mit Menschen mitgefühlt hat, wie er Barmherzigkeit hatte, dass er einfach nicht vorbeigegangen ist, sondern als er das gehört hat, oh, willst du gesund werden? Ja, wer wird da nicht Ja sagen? Und haben wir, jeder von uns hat, als er sich entschieden hat für Jesus, hat Ja gesagt. Liebe Geschwister, jeder von uns hat Ja gesagt. Und das wollen wir nicht vergessen, dass wir Ja gesagt haben. Und Jesus heilt diesen Menschen. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber an dem Tag Sabbat. Da sprachen die Juden zu dem, der gesund geworden war: Es ist heute Sabbat, du darfst dein Bett nicht tragen. Er antwortete ihnen: Der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir: Nimm dein Bett und geh. Da fragten sie ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat: Nimm dein Bett und geh hin? Der aber gesund geworden war, wusste nicht, wer es war. Denn Jesus war entwichen, da so viel Volk an dem Ort war. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden. Sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Der Mensch ging hin und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Warum, liebe Geschwister, warum? Darum. Sie verfolgten ihn. Darum. Was hat diesen Menschen getrieben? Wie kann er, nachdem Jesus ihn gesund gemacht hat, aufstehen, aus Eigeninitiative heraus, nachdem er dann gehört hat, dass es Jesus war, hingehen und Jesus verpetzen? Das ist Verrat höchsten Ranges. Das ist Verrat, liebe Geschwister. Es ist Verrat. Verfolgung muss kommen. Und es heißt, darum verfolgten die Juden Jesus. Und auf den Punkt will ich einfach näher eingehen. Verfolgung muss kommen. Verfolgung muss kommen. Es gibt eine ganze Reihe von Bibelstellen. Ich habe mir eine ganze Reihe von Bibelstellen herausgesucht. Es ist gut für uns zu einem bestimmten Maß, dass eben Verfolgung kommt, damit unser Glaube bewährt wird. Es ist wie eine Art Prüfung und wir sollen guten Mutes sein, dass wenn Verfolgung kommt, dass wir da nicht kollabieren, sondern dass wir es als sozusagen als Ehre erachten, dass wir um des Wortes willen Verfolgung leiden müssen. Ich habe ein paar Schriftstellen dazu zusammengesucht, die belegen, dass Verfolgung in welcher Form, kann unterschiedlicher Art und Weise sein, dass Verfolgung kommen muss. In 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 12. In 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 12, da ermutigt Paulus seinen Schüler Timotheus: Du aber bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben und in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in den Verfolgungen, in den Leiden, die mir widerfahren sind in Antiochia, in Ikonien, in Lystra. Welche Verfolgungen ertrug ich da? Und aus allen hat mich der Herr erlöst. Und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Wir sollen also guten Mutes sein. Es gehört einfach dazu. Auch in Apostelgeschichte, Kapitel 14, Vers 22. Ich lese ab 20 Mitte. Am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe, und sie predigten dieser Stadt das Evangelium und machten viele zu Jünger. Dann kehrten sie zurück nach Lystra und Ikonien und Antiochia, stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben, und sagten: Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. In Römer Kapitel 5, Vers 3. Ich lese ab Kapitel 5, ab Vers 1 lese ich. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bewirkt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Eine vierte Schriftstelle noch möchte ich lesen, dass, ja, das wirklich, um das zu betonen, dass es schon kommen muss. Es ist Teil des Ganzen und also von Jesus angefangen, auch schon im Alten Testament bei den Propheten war es so, dass viele große Verfolgung erlitten haben. Es zieht sich durch das ganze Wort Gottes durch von Anfang bis zum Ende, dass es immer wieder welche gegeben hat. Und darum sollen wir nicht traurig sein, wenn Verfolgung kommt, sondern sollen uns ermutigen und guten Mutes sein, dass es einfach dazugehört. Ich würde es mal vergleichen, so mit, wer schreibt zum Beispiel schon gerne Schulaufgaben oder sonst Examen, Prüfungen. Es macht doch keinem Spaß, oder? Es macht, gefällt niemandem, aber irgendwie gehört es halt dazu. Und so denke ich mir halt, sollte man irgendwie so seine Einstellung haben. Gut, da gehört schon Überwindung dazu und auch Reife im Glauben, dass man sich dann auch dran freuen kann. Das wäre natürlich schön, wenn man sich auf Prüfungen freut. Manchmal tut man das vielleicht auch. Aber selbst wenn man sich vielleicht jetzt nicht so freuen kann, so doch, dass halt einfach dazu gehört und sein Bestes gibt. Dass dann, wenn man dann ein Einser hat oder ein Zweier, dann freut man sich doch, oder Verena? Okay, die vierte Schriftstelle, die ich dazu noch notiert habe, ist, steht geschrieben in 2. Thessalonicher, Kapitel 3, Verse 3 und 4. Ich lese gleich ab Kapitel 1, also Kapitel 3 ab Vers 1 lese ich. Darum ertrugen wir es nicht länger und beschlossen, in Athen allein zurückzubleiben. Und sandten Timotheus, unseren Bruder und Gottes Mitarbeiter am Evangelium Christi, euch zu stärken und zu ermahnen in eurem Glauben, damit nicht jemand wanken würde in diesen Bedrängnissen. Denn ihr wisst selbst, dass uns das bestimmt ist. Denn schon als wir bei euch waren, sagten wir es euch voraus, dass Bedrängnisse über uns kommen würden, wie es auch geschehen ist und wie ihr wisst. Amen. Wir wissen, dass Bedrängnisse kommen werden. Bedrängnisse oder Verfolgung ist halt ein anderes Wort. Aber da gibt es ein Aber. Da gibt es aber ein großes Aber. Denn man könnte ja jetzt folgende logische Schlussfolgerung ziehen. Logisch, sage ich jetzt. Ja, wenn das ja schon sein muss, dass es Bedrängnisse gibt, dann tue ich ja gar nichts Falsches. Weil ich, wenn ich jetzt meinen Bruder bedränge, dann helfe ich ja dazu, dass er jetzt noch besser wird im Glauben. Seht ihr meinen Punkt? Es könnte dem einen oder anderen so eine Lüge ins Ohr geflüstert werden. Aber es ist eine Lüge. Es ist eine Lüge. Denn es gibt ein großes Aber. Und das lesen wir in Lukas, Kapitel 22, Vers 22. Denn wenn man es mit reiner Vernunft oder ja, Argumentation betrachten würde, könnte man ja jetzt sagen, was der Mann gemacht hat. Nachdem er gesund geworden war, dann hat er herausgefunden, dass Jesus es war. Der Mensch ging hin und berichtete es den Juden. Es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Da könnte man sagen, ja, er hat doch nur die Wahrheit gesagt, oder? Ja, das, was hat er denn schon gesagt? Da gibt es ein großes Aber. Lukas Kapitel 22, Vers 22. Denn der Menschensohn geht zwar dahin, wie es beschlossen ist. Es war in den Schriften verkündet, angekündigt durch die Propheten, dass der Menschensohn sterben müsste, um die Sünden dieser, um die Menschen dieser Welt zu erretten, dass er sein Blut vergießen müsste. Doch der zweite Halbsatz, der ist sehr, sehr wichtig für jeden Einzelnen, für jeden, jeden Einzelnen. Doch wehe dem Menschen, durch den er verraten wird. Und wenn man die eine Seite sieht, liebe Geschwister, darf man nicht die andere Seite weglassen. Denn wenn man nur einen Teil rausnimmt, dann könnte man rein vernunfttechnisch, könnte man sagen, ja, ja, es musste doch so geschehen. So ungefähr, ja, was habe ich schon gemacht? Und wie schnell ist man dabei? Wie schnell ist man dabei, eine Lüge aufzusetzen? Was war die Motivation von dem Mann? Was war seine Motivation? Ich habe mir wirklich so viel Gedanken gemacht. Viele Dinge sind gestern im Laufe des Tages gesagt worden. Ich habe mich zurückgehalten gestern, denn das Wort kam schon viel, 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 viel früher, als ich das alles aufgeschrieben habe. Da habe ich kann doch nicht die ganze Predigt schon voraussprechen. Aber was hat den Mann getrieben? Da liegst du 38 Jahre krank. 38 Jahre. Du weißt, in welchem Elend du bist, in welchem Elend du warst. Dann kommt jemand, der tut dir Gutes. Der tut dir Gutes. Er heilt dich. Ja, wolltest du nicht dein ganzes Leben lang gesund werden? Wollte er nicht sein ganzes Leben lang gesund werden? Ist es nicht gut, gesund zu sein? Ist es nicht gut? Jeder von uns weiß, wo er drin gesteckt war, jeder kann es nur für sich sagen, wo sein Elend war. Aber ich bin mir sicher, jeder hatte sein Elend. Jeder hatte irgendwo sein Elend. Und dadurch, dass wir zu Jesus gekommen sind, hat der ein oder andere Befreiung erfahren. Oder einfach, wenn es nur die Kraft, nur unter Anführungszeichen, das ist so viel, wenn es die Kraft ist, dass man leben kann. Und nicht umsonst gibt es doch diese Broschüren Kraft zum Leben. Gab es doch eine große Kampagne vor einigen Jahren schon. Und die Broschüren, die mag ich jetzt noch. Ich habe eine daheim, die mag ich, weil es wirklich, es ist die Wahrheit. Kraft zum Leben. Und Jesus kommt. Und was tut er ihm denn Böses an? Was Böses hat er ihm angetan? Finden wir irgendwas Böses? Selbst später, als sie Jesus dann vor Gericht gezogen haben, hat Jesus gesagt, für welches der guten Werke, die ich euch getan habe, wollt ihr mich steinigen? Und es ist eine große Mahnung an alle, an jeden Einzelnen hier. Denn Betrug, Verrat liegt in der Luft. Betrug liegt in der Luft. Für welches der guten Werke, die Jesus getan hat, für welches der guten Werke, die vielleicht dein Bruder oder deine Schwester dir getan hat, willst du sie jetzt verraten? Für welches? Für welches der guten Werke, die vielleicht dein Pastor dir getan hat? Für welches der guten Werke, die Jesus dir getan hat, willst du ihn verraten? Da fällt ihm nichts Blöderes ein, als bla 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 sich wichtig tun. Kein Mensch hat ihn gezwungen, dass er zu den Juden geht. Er wurde noch nicht mal unter Druck gesetzt. Wenn jemand gefoltert wird oder massivst unter Druck gesetzt wird, dann hätte man ja irgendwo noch, ja, könnte man es ja irgendwo noch nachvollziehen. Weil man sagt, man hat den Schmerz nicht mehr ausgehalten. Darum ist Folter ja auch verboten, denn unter Folter machen Menschen alles Mögliche, um den Schmerz loszuwerden. Selbst da gibt's für uns Christen dann keine Entschuldigung, dann können wir uns berufen auf Stephanus. Herr, gib mir die Kraft, lass mich sehen, was du Stephanus hast sehen lassen, als die Steine auf ihn geflogen sind. Da haben wir Mut. Wenn Stephanus das ausgehalten hat, dann können wir es auch aushalten. Wenn Petrus wurde gekreuzigt, Kopf über. Paulus, er wurde geköpft. All die, von denen wir lesen in der Bibel, wissen wir, wie sie gestorben sind. Ein einziger nur, ich weiß aber jetzt nicht mehr, wer das war, Johannes, ist eines natürlichen Todes gestorben. Alle anderen als Märtyrer, durch Verfolgung, durch Massaker, sind getötet worden. Und dann ist hier jemand, der wurde geheilt nach 38 Jahren, und dann hat er nichts anderes, nichts Besseres zu tun, als sich wichtig zu tun vor den Juden. Ich weiß auch was, ich habe auch was gewusst. Kein Mensch hat ihn gezwungen, dass er hingeht. Jesus hat ihn sogar noch beschützt, indem er vorher verschwunden war. Und so konnte er ehrlich als Antwort, als sie ihn gefragt, natürlich, als sie ihn gefragt haben, dass man dann eine Antwort gibt, ist okay. Ja, ich weiß es nicht, wer es gemacht hat. Weil sie ihn gefragt haben, ja, wo und wer war das? Ja, ich weiß es nicht. Da hat Jesus ihn noch beschützt. Er war vorher entwichen, um ihn schon gar nicht in die Verlegenheit zu bringen, weil er vielleicht schon wusste, der ist schwach. Aber, und dann ermahnt Jesus ihn noch, als er ihn im Tempel sieht, ermahnt er ihn noch. Er soll ja nicht sündigen, dass ihm nicht noch Böseres widerfährt. Und was hat der Depp, muss man echt sagen, was hat der Depp Besseres zu tun? Er weiß jetzt, Jesus hat mich, bla 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 bla, bla 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 bla, nur dass man auch sich wichtig tut und auch was weiß und auch bla 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 irgendwas zu sagen hat. Bla 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 bla, hinherrennen. Wie oft, liebe Geschwister, geschieht es, dass man eigentlich überhaupt nicht gefragt ist und gar nicht gefragt worden ist. Und dann hängt man schon am Telefon. Bla 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 bla. Hast du schon gehört? Der und der und der und der. Und wie schnell ist man dabei? Über eine Schwester, über einen Bruder, was Böses zu reden. Obwohl derjenige dir vielleicht, was weiß ich, alles Mögliche Gute getan hat, dich vielleicht letztes Mal zum Essen eingeladen hat oder dir deine Wäsche gebügelt hat oder deine Hose hochgenäht hat, dir was Gutes getan hat oder dir deinen Reifen gewechselt hat und dann bla 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 bla, spricht man, wird er ausgeriegt, wird schlecht über ihn geredet, wird er verraten. Und das ist sehr böse. Das ist sehr, sehr böse. Und das gefällt Gott überhaupt nicht. Wir müssen wirklich dankbar sein und immer es uns bewusst haben, was Gott für uns getan hat. Und ich meine, dieses Beispiel hier. Was fällt dem ein? Was? Warum? Kein Mensch keiner hat ihn gezwungen, zu den Juden zu rennen. Nur weil er vorher, Ja, sie haben ihn halt gefragt. Er hätte genauso nichts, einfach gar nicht hingehen. Wäre doch wurscht gewesen, oder? Wäre doch egal gewesen. Aber was macht er? Er geht hin, bla 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 bla. Schnell, kennst du die Füße? Ich weiß auch was. Wie oft man will irgendwas sagen, dass man halt auch was zu sagen hat. Dass man auch, wer ist, vielleicht aus Wichtigtuerei, aus... Hat er so schnell vergessen, wo er war. Hat er so schnell vergessen, wo er 38 Jahre da gelegen hat. Da wäre es besser für ihn gewesen, er wäre noch 10 Jahre so da gelegen und seine Seele wäre gerettet worden, weil er nicht da hätte rennen und reden können, als wie dass er geheilt wird. Und dann rennt er und verrät den Herrn. Das ist sehr, sehr böse. So was darf man nicht machen. Verfolgung muss kommen, aber wehe. Und dieses Wehe bedeutet sehr viel. Denn für Judas, der unseren Herrn letztendlich ganz zum Schluss verraten hat, wir wissen alle, wie er geendet hat. Er hat sich das Leben genommen und es war keine Hoffnung für seine Seele. Es gab für den Sohn des Verderbens gab's kein Zurück mehr. Und so wollen wir doch nicht enden. So will doch keiner von uns enden. Darum lass uns wirklich zusammenreißen, zusammennehmen, um dieses Mundwerk unter Kontrolle zu kriegen. Und nicht irgendwelchen, ja, Wichtigtuereien, was weiß ich, weil man halt meint, das ist irgendwie auch, dass man halt auch was zu sagen hat. Wie oft ist es denn so? Eigentlich gibt es gar keinen wichtigen Grund, aber man will halt auch was sagen. Dabei ist der Standard so hoch. Selbst wenn man noch nicht verraten hat, dass wir Rechenschaft ablegen müssen über jedes nichtsnutzige Wort. Da ist noch gar kein Verrat drin. Wie viel mehr der Verrat? Sollen Worte der Ermutigung, Worte, die halt einen Sinn machen, aus unserem Leben kommen, aus unserem Mund kommen. Wenn man halt was zu sagen hat, ja, holst du mich ab oder was, das ist ganz normal. Kann man natürlich sprechen. Wenn man war halt ganz normal, was man zu reden hat. Oder aufbauende Worte. Oder man kann so viele normale Sachen reden. Und wenn man nichts zu sagen hat, dann soll man halt seinen Mund halten. Einfach seinen Mund halten. Da fällt einem doch kein Zacken aus der Krone, wie man so sagt. Dann halt man halt seinen Mund. Und wenn man unbedingt was sagen will, dann bet halt. Da kannst du auch, kann man auch viel reden. Kann man viel beten. Mit dem Heiligen Geist sich unterhalten. Das wäre doch mal was. Und nicht immer am Telefon. Das spart dir Telefonrechnung oder was weiß ich, Benzinkosten. Und das wäre sehr gut. Denn wir müssen uns wirklich vor Augen halten, was das für Konsequenzen haben kann. Was das für Konsequenzen haben kann. Darum verfolgten die Juden Jesus. Und wir wollen doch nicht teilhaben an Verfolgung von einem Bruder, einer Schwester, von Pastor, von Jesus selbst, von der Gemeinde. Da wollen wir doch nicht teilhaben. Denn es war von diesem Mann, es war seine alleinige freie Entscheidung. Es war seine freie Entscheidung. Er war noch nicht mal unter Druck gesetzt. Es hat ihn niemand gezwungen. Es gibt auch gute Beispiele in der Bibel, wie man sich auch verhalten kann. Und ich habe viel gesucht, da war nämlich ein ähnliches Beispiel auch, als wo eben auch, in dem Fall war es der Blindgeborene, der geheilt worden ist, der dann vor die Pharisäer geholt wurde und befragt wurde und immer wieder. Und dann habe ich mir gedacht, was war da der Unterschied? Und Herr, was war bei dem anders? Warum hat er nicht verraten? Und habe dann nachgeforscht. Es ist dann nur ein paar Seiten weiter. In Johannes Kapitel 9. Da wurde ein Blindgeborener geheilt. Und in diesem Kapitel ist so viel Weisheit drin, wie wir uns auch verhalten können. Ich lese ab Vers 1, also Kapitel 9, ab Vers 1. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Und er sprach zu ihm: Geh zum Teich Siloa und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Die Nachbarn nun und die, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sprachen: Ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Eine sprachen: Er ist's, andere: Nein, aber er ist ihm ähnlich. Er selbst aber sprach: Ich bin's. Eigentlich eine ähnliche Voraussetzung, also ähnliche Situation. Da ist jemand, wie alt wird der gewesen sein? Ich weiß es nicht, aber er war erwachsen, vielleicht auch 38. Sagen wir mal, er war 38, dann war er auch 38 Jahre blind, also 38 Jahre krank, 38 Jahre elend. Der wusste genau, dass er blind war. Und der andere wusste auch, dass er krank war. Also ähnliche Situation, und Jesus sieht ihn und er hat Mitleid mit diesen Menschen und er hat auch die Kraft, ihn zu heilen. Und er heilt ihn, genauso wie er den anderen geheilt hat. Und da fragten sie ihn: Wie sind deine Augen aufgetan worden? Er antwortete: Der Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei und strich ihn auf meine Augen und sprach: Geh zum Teich Siloa und wasche dich. Ich ging hin und wusch mich und wurde sehend. Da fragten sie ihn: Wo ist er? Er antwortete: Ich weiß es nicht. Seht ihr die Parallele? Es sind eigentlich ganz ähnliche Antworten, die er gegeben hat, weil er ist gefragt worden und dann hat er halt zunächst das, was er halt wusste, gesagt. Aber doch ist ein Riesenunterschied von der Verhaltensweise. Da führten sie ihn, der vorher blind gewesen war, zu den Pharisäern. Also nicht er hat die Initiative ergriffen, um bla 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 zu reden, sondern was will er machen, wenn die ihn da reinführen? Dann ist es ja, kann er ja nicht aus. Sehen wir den Unterschied? Er wurde reingeführt. Es kann auch uns passieren, dass wir vor Gericht gestellt werden. Ja, wo bist du? Man kann sich ja nicht ins Nichts auflösen, dann musst du halt durch. Da führten sie ihn, der vorher blind gewesen war, zu den Pharisäern. Und jetzt geht's los. Weil die stellen dann schon viele Fragen. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Brei machte und seine Augen öffnete. Da fragten ihn auch die Pharisäer, wie er sehend geworden wäre. Er aber sprach zu ihnen: Einen Brei legte er mir auf die Augen und ich wusch mich und bin nun sehend. Ganz schlicht und einfach so, wie es war, nachdem er gefragt wurde. Da sprachen einige der Pharisäer: Dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere sprachen: Wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es entstand Zwietracht unter ihnen. Da sprachen sie wieder zu dem Blinden: Was sagst du von ihm, dass er deine Augen aufgetan hat? Er aber sprach: Er ist ein Prophet. Nun glaubten die Juden nicht von ihm, dass er blind gewesen und sehend geworden war, bis sie die Eltern dessen riefen, der sehend geworden war. Und sie fragten sie und sprachen: Ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, er sei blind geboren? Wieso ist er nun sehend? Seine Eltern antworteten ihnen und sprachen: Wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren ist, aber wieso er nun sehend ist? wissen wir nicht, und wer ihm die Augen aufgetan hat, wissen wir auch nicht. Fragt ihn, er ist alt genug, lasst ihn für sich selber reden. Das war große Weisheit, die die Eltern hier an den Tag gelegt haben. Große Weisheit. Nicht schnell im vorauseilenden Gehorsam bla 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 vorpreschen, sondern, okay, das sind Fragen, abwarten erstmal und erstmal, was man sagen kann. Lieber zurückhaltend sein. Und nicht unkontrolliert vorausrennen. Denn man muss sich ja, die wussten genau, mit wem sie es hier zu tun hatten, mit den Pharisäern. Dass die wussten ja genau, dass sie hinter ihm her waren. Das sagten seine Eltern, denn sie fürchteten sich vor den Juden. Denn die Juden hatten sich schon geeinigt, wenn jemand ihn als den Christus bekenne, der solle aus der Synagoge ausgestoßen werden. Darum sprachen seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn selbst. Da riefen sie noch einmal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm, gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Er antwortete, ist er ein Sünder? Das weiß ich nicht. Eins aber weiß ich, dass ich blind war und nun sehend. Da fragten sie ihn, was hat er mit dir getan? Wie hat er deine Augen aufgetan? Er antwortete ihnen, ich habe es euch schon gesagt und ihr habt es nicht gehört. Was wollt ihr es abermals hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Das gefällt mir immer so gut. Das ist, wollt ihr auch seine Jünger werden? Da schmähten sie ihn und sprachen, du bist sein Jünger, wir aber sind Mose-Jünger. Wir wissen, dass Mose mit Gott geredet hat. Woher aber dieser ist, wissen wir nicht. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen, das ist verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist, und er hat meine Augen aufgetan. Wir wissen, dass Gott, und das war so eine weise Antwort, wir wissen, dass Gott die Sünder nicht erhört, sondern den, der gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den erhört er. Von Anbeginn der Welt an hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen aufgetan hat. Er konnte dazu stehen. Er konnte dazu stehen. Ich war blind. Und er hat mich geheilt. Egal, welche Konsequenzen es haben wird. Und dabei war es aber bei ihm so, dass er hingeführt wurde. Er war unter Druck. Letztendlich war er unter Druck, denn die hatten eine große Macht, die Schriftgelehrten. Das waren so, wie wenn man heute vor das Bundesverfassungsgericht müsste oder so, vor irgendeinem Richter stehen würde, ja, da duckt man sich auch erstmal und schaut, oh, und schluckt. Die haben Autorität gehabt, die waren die anerkannten Personen, mit denen wolltest du am besten ja keinen Konflikt haben, sonst bist du außen vor. Und wenn du aus der Synagoge ausgestoßen bist, dann bist du ein Nobody, dann bist du nichts mehr in der Gesellschaft. Das muss man sich mal so vor Augen halten. Und der andere war noch nicht mal unter Druck und petzt schon. Obwohl kein Mensch hat ihn gefragt. Keiner. Kein Mensch hat ihn gefragt. Wäre dieser nicht von Gott, er könnte nichts tun. Sie antworteten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und lehrst uns. Und sie stießen ihn hinaus. Da kam vor Jesus, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Ist es nicht besser, ausgestoßen zu werden? Ist es nicht besser? Wenn du weißt, wenn du genau weißt, was du mit dem Herrn erlebt hast, wo er dich rausgeholt hat, was er dir Gutes getan hat, oder der Bruder, oder die Schwester, oder der Pastor, dann steh dazu. Dann steh dazu, kostet es, was es wolle, ist doch egal. Und als er ihn fand, fragte er, glaubst du an den Menschensohn? Er antwortete und sprach, Herr, wer ist's, dass ich an ihn glaube? Liebe Geschwister, so ein wirklich, ja, einfach eine Dankbarkeit, ein... Und zu der Zeit, dieser Mann, der hatte nicht den Heiligen Geist, wie wir ihn heute haben. Und er wusste noch nicht mal, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes war. Er wusste nur, er war blind. Und dieser Mann hat ihn geheilt. Der kann nicht böse sein. Denn wie kann Heilung aus seiner Hand dann kommen? Und er sagt es auch ehrlich, so einfach wie er war. Der war kein Hochstudierter oder was. Der war sein Leben lang blind. Woher hätte er denn die große Erkenntnis haben sollen? Der war sein Leben lang blind und hat gebettelt. Mehr kannte er nicht. Aber er wusste, ich war blind. Und jetzt kann ich sehen. Und das allein gibt mir die Kraft zu sagen, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Aber ich weiß, was ich durchgemacht habe. Ich weiß, was ich für ein Wunder erlebt habe. Und ich weiß es. Und das kann mir niemand nehmen. Er hat keine tollen theologischen Sachen hier gemacht. Und das braucht man auch nicht immer. Braucht man nie. Er antwortete und sprach, Herr, wer ist's, dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist's. Er aber sprach, Herr, ich glaube, und betete ihn an. Amen. Sehen wir den Vergleich, zwei ganz ähnliche Ausgangssituationen. Wie der eine mit der Situation umgegangen ist und wie der andere mit der Situation umgegangen ist. Ein Beispiel habe ich mir dann auch noch aufgeschrieben. Steht geschrieben in Matthäus Kapitel 2. Matthäus Kapitel 2, Vers 7. Oder ab Vers 7. Da geht es um die Weisen, die aus dem Morgenlande kamen, um Jesus, den zukünftigen König der Juden, um ihn anzubeten. Und wirklich, sie haben ihren Namen, dass sie Weise heißen, sie haben ihn auch verdient. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass ich auch komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut und gingen in das Haus, und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an. Und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren. Und sie gingen hin und sagten Herodes alles. Nein, nein. Und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Das war eine weise Reaktion, eine weise Entscheidung. Und das ist nicht einfach, ein König. Na, da wären sie vielleicht gut dagestanden beim König. Da hätten sie sich vielleicht ein paar Lorbeeren verdienen können. Oder Geld oder was weiß ich. Oder Anerkennung. Wer will nicht von einem König geehrt werden oder ein Lob bekommen? Aber das hätte bedeutet Verrat. Und die Konsequenz wäre gewesen, dass ja, Jesus getötet worden wäre. Also das war sein Plan. Das war der Plan, den Herodes hatte. Der hatte keine guten Pläne. Aber das mag oft sehr klug, sehr schön ausschauen. Ja, und ich will ihn dann auch anbeten. Aber sie sind dieser Lüge des Herodes nicht aufgelaufen. Sie haben die Lüge nicht geglaubt. Sie haben es vielleicht nicht gleich gemerkt. Aber sie haben dann, als Gott zu ihnen gesprochen hat, haben sie Gott gehorcht. Und sind nicht wieder auf dem gleichen Weg. Es hat sie ja keiner gezwungen. Es war doch ihre freie Entscheidung. Und was rennt der eine dann? Ja, weil vielleicht dachte sie, ja, dann loben mich die Juden. Oder, ja, einfach Wichtigtuerei oft. Oft ist es schwierig zu unterscheiden, liebe Geschwister, und das gebe ich ehrlich zu. Oft ist es schwierig zu unterscheiden. Wir haben es gestern ganz ausführlich Nachmittag besprochen. Betrug und Wahrheit, Lüge, Wahrheit, das ist oft so nah beieinander. So nah beieinander, haarscharf ist die Grenze. Aber den Unterschied macht die Unterscheidung des Geistes und die Weisheit. Und Jakobus gibt hier einen guten Rat. Wenn du für dein Herz, wenn du dich selber prüfst und sagst, ja, manchmal kann ich eigentlich nicht unterscheiden oder weiß ich hier jetzt nicht, ist das so, kann ich das sagen, kann ich das nicht sagen? Dann lieber erstmal den Mund halten, wenn ich mir schon nicht sicher bin. Den Mund halten und beten. Herr, ist es jetzt dein Wille, dass ich das sage? Gib mir Weisheit. Und lass da, es gibt eben folgende Schriftstelle. Jakobus, der Brief des Jakobus, Kapitel 1. Vers 5, ich lese ab Vers 2. Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Und jetzt kommt der Rat, wirklich der gute Rat, den der Herr uns allen gibt. Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gerne gibt und niemand schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Amen. Und das ist unsere Hoffnung, liebe Geschwister. Ich will nicht, dass jemand Angst hat, oh, jetzt, was soll ich jetzt sagen, jetzt kann ich gar nichts mehr sagen und, oh, und irgendwie Angst kommt nicht von Gott. Dann will dir der Feind Lüge wieder ins Ohr rein flüstern. Ja, die Rese, was die gepredigt hat, das macht jetzt Angst, jetzt kannst du gar nicht mehr nichts mehr sagen, weißt gar nicht mehr, zu wem du noch was sagen darfst. Gell, die ist böse. Glaubt es nicht. Sondern der Rat, das ist ein guter Rat, den der Herr uns gibt, denn er will, dass wir es schaffen. Und er sieht es als Schwäche. Vielleicht in allen von uns, vielleicht in Einzelnen, das weiß ich nicht. Dass wenn es jemand unter euch an Weisheit mangelt, wenn man nicht, einfach nicht weiß, ist das jetzt richtig, ist das nicht richtig, kann ich das sagen, kann ich es nicht sagen, ist das Lüge, ist das Wahrheit, ist das Betrug, ist das Verrat? Ich kann es nicht sehen, klar. Dann beten und den Herrn bitten, Herr, gib mir Weisheit. So bitte er Gott, der jedermann gerne gibt, denn Gott will doch, dass wir es schaffen. Und niemand schilt, der schimpft dich auch nicht, wenn du betest. Der schimpft dich nicht, ja, jetzt kommst du schon wieder, willst Weisheit haben oder wie. Nein. Sondern das ist ein gutes Gebet. Denn wenn ein Mangel da ist, was kannst du dafür, wenn du weißt, ich habe einen Mangel auf dem Gebiet. Dann kannst du zu Gott gehen und das ist doch unsere Hoffnung. Und das ist unsere Stärke, unsere Kraft, dass wir zu Gott gehen können. Und hier gibt Jakobus diesen guten Rat. Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Und wenn wir die Weisheit von Gott haben, dann können wir doch unterscheiden. Dann wissen wir doch, ob wenn jemand sagt, ja, und wie ist es so bei euch in der Gemeinde? Und dann du, dann schießt du alle die ganze Palette los, weil dann will ich auch mal kommen. Dann wirst du lernen, wenn du betest. Meinst die Person wirklich ernst? Ist mal langsam. Wenn du dir ganz sicher bist, okay, aber wenn du dir nicht sicher bist, beten. Meinst die Person wirklich ernst? Herr, kann ich die mitnehmen? Wie viel kann ich der Person erzählen? Was kann ich erzählen? Wie soll ich vorgehen? Weil natürlich sollen die Leute gerettet werden, aber wenn einer nur kommt, um dich auszuhorchen, dann wäre es Verrat. Und hintenrum geht er und was weiß ich, was sie machen. Ich möchte, dass wir jetzt am Ende, das ist das Ende der Botschaft, dass wir jetzt alle aufstehen und dass wir beten und dieses Wort wirklich im Gebet nehmen. Herr, du sagst, dass es, wenn es uns an Weisheit mangelt, dass wir zu dir kommen können, dass wir wirklich alle zu Weisheit beten, denn, wie ich am Anfang gesagt habe, Verrat liegt in der Luft, dass der Herr unseren Mund bewahrt, unser Herz bewahrt, unsere Seele bewahrt, dass wir uns nicht daran beteiligen, dass wir hier dem Feind keine Tür aufmachen. In Jesu Namen, lasst uns aufstehen und beten. Halleluja. Ganzem Herzen für dieses Wort. Ich danke dir, Herr, dass du so viel Geduld hast mit uns und dass du uns immer wieder lehrst. Und ich danke dir, Herr, dass du willst, dass wir es schaffen, Herr. Und ich bete, Vater, in Jesu mächtigem Namen, dass dein Heiliger Geist nicht aufhört mit uns, sondern dass er uns weiter lehrt die ganze Woche über, Herr. Immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder, dass er nicht aufhört, dass damit das Wort, das heute ausgegangen ist, damit es den Zweck erfüllt, zu dem es geschickt wurde. Denn es steht geschrieben, dass das Wort nicht umsonst ausgeht, sondern es muss den Zweck erfüllen. Und ich bitte dich, Herr, dass es wirklich den Zweck erfüllt in jedem Einzelnen von uns. In jedem Einzelnen von uns, Herr. Damit wir es schaffen, Herr. Damit wir es schaffen, Herr. Damit wir es schaffen, Herr. Dass nicht am Ende du sagst, ich kenne dich nicht, sondern dass die Tür aufgeht und wir reingehen können. Oh Herr, dass wir nicht draußen vor der Tür, wo die Hunde und die Zauberer und die Frevler sind, dass wir nicht da draußen sind, sondern dass du die Tür aufmachst und sagst, ich kenne dich und wir reingehen dürfen, denn in deiner Stadt, da sind wir sicher, Herr. Und dass wir die Wohnung, die du für uns bereitet hast, Jesus, dass wir sie beziehen können, Herr. Oh, Jesus! Hilf uns, Herr, dass wir es schaffen. Und arbeite, gib nicht auf mit uns, Herr. Arbeite beständig fort an jedem Einzelnen. Weil ob wir schlafen oder wach sind, in der Arbeit sind, im Auto fahren, ob wir kochen oder egal was wir machen. Dass dein Heiliger Geist immer an uns arbeitet. Halleluja, Herr. In Jesu mächtigem Namen. Amen.